Da hatte man gleich mal so den ersten Eindruck, wie die Menschen auf Sri Lanka sind. Also man hat sich direkt komplett willkommen gefühlt.
Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Heute sprechen wir über einen Ort mit weiten Teeplantagen, hohen Bergen, ganz vielen rauschenden Wasserfällen und weißen Sandstränden. Es geht nämlich diesmal um Sri Lanka. Und wir geben euch in dieser Folge Insights über das Reiseziel, darüber, welche Reisearten vielleicht auch am besten zu Sri Lanka passen und was ihr in dem Urlaub alles erleben könnt und abgesehen davon natürlich auch noch ganz viel mehr. Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Svenja und mir gegenüber sitzt wie immer der Benni.
Hallo.
Du Benni, sag mal, warst du denn schon mal in Sri Lanka, wenn wir schon beim Thema sind?
Nee, ich war tatsächlich noch nicht in Sri Lanka, aber ich habe mich mal dafür interessiert. Und zwar bin ich ja großer Wellness- und Ayurveda-Fan noch nicht, aber ich hätte es mir mega gerne mal angeguckt und hätte super gerne mal eine Ayurveda-Kur oder so ein Ayurveda-Treatment gemacht. Aber ja, dann kam die Pandemie und dann hat sich das alles verworfen.
Ah, Mist, ja.
Aber tatsächlich hat mich Sri Lanka auch schon interessiert, weil es ja auch ein Ziel ist, was jetzt nicht so ein ganz klassisches Fernreiseziel ist.
Ja, finde ich auch. Obwohl man sagen muss, momentan ist es ja schon ziemlich auch im Trend, nach Sri Lanka zu reisen. Also du siehst es viel auch auf Instagram und so.
Das stimmt.
Vielleicht passt das aber auch ganz gut, dass wir jetzt mal über das Land sprechen. Ich war tatsächlich auch noch nicht dort, aber eine Freundin von mir, die ist gerade vor Ort. Und ich sehe ganz viele Stories auf Instagram, die sie macht. Und das sieht richtig, richtig schön aus. Die machen so eine Rundreise, haben aber auch ein paar Tage so ein Yoga- und Surfcamp gebucht.
Der Klassiker.
Passt ja dann auch so ein bisschen in der Richtung zu dem Ayurveda, was du gerade erzählt hast. Und das sieht halt wirklich richtig, richtig schön aus.
Aber ich glaube, wenn Sri Lanka nicht nur für Ayurveda bekannt ist, dann definitiv für Surfcamps. Also ganz, ganz viele Posts bei Instagram, die man so im Feed auch manchmal hat von Freunden, von Bekannten. Die sind irgendwie, wenn sie in Sri Lanka oder auf Sri Lanka sind, dann sind sie definitiv surfen.
Ja, das glaube ich halt auch. Beziehungsweise ist das auch mein Eindruck, den ich da so habe. Und da wir beide noch nicht da waren und wir aber einen Gast haben, der ganz, ganz viel Ahnung davon hat, würde ich sagen, warten wir nicht lang und holen unseren Gast auch mal direkt mit rein. Und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, Nadine.
Hallo.
Hallo, ihr Lieben. Hallo.
Hi, Nadine. Du erzähl doch mal kurz für unsere Zuhörer, wer bist du denn und warum fasziniert dich das Reisen eigentlich so?
Ja, also ich bin Nadine, bin mittlerweile seit fast 15 Jahren im Reisebüro, habe dort auch ganz klassisch meine Ausbildung gemacht und bin jetzt seit fast 2,5 Jahren nach Corona zu der Tour gekommen, bin da sehr, sehr glücklich. Und das Reisen fasziniert mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich bin mit meinen Eltern immer viel gereist und bin dann irgendwie hängen geblieben. Mich interessieren andere Länder, andere Kulturen, einfach was Neues kennenlernen, anderes Essen. Ich bin ein totaler Foodie. Man lernt so viel über sich selbst auch beim Reisen. Man lernt viele neue Leute kennen. Es ist einfach für mich ein Hauptbestandteil meines Lebens, den ich auch zu meinem Beruf gemacht habe. Und ja, darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
Das hört sich sehr gut an und gerade wenn du schon seit 15 Jahren wirklich auch in der Touristik bist, da hast du ja auch schon einiges mitgenommen und einige Erfahrungen gesammelt und natürlich auch Erfahrungen zu Sri Lanka gesammelt. Mich würde mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du in Sri Lanka Urlaub gemacht hast? Stand das schon immer mal auf deiner Bucketlist oder war das so Zufall?
Ja, also tatsächlich war das auch gar kein Urlaub.
Okay.
Ja, ich war tatsächlich eher geschäftlich dort. Mhm. Und daher stand das jetzt so auf meiner Bucketlist überhaupt gar nicht. Und dann kam eine Einladung zu einem sogenannten Fam-Trip. Das sind spezielle Reisen für uns Reisebüro-Mitarbeiter, wo wir Länder und Hotels kennenlernen dürfen. Und ja, das hat geklappt. Wir dürfen uns auf sowas bewerben und ich durfte dann mit. Und ja, so kam ich zu Sri Lanka.
Aber es ist ja oftmals so, dass man das gar nicht so im Fokus hat und dann kommt man durch Zufall dahin und ist total begeistert. Also ich kann mir das genau vorstellen.
Und ich hoffe, du warst auch total begeistert, oder?
Ich war wahnsinnig begeistert und tatsächlich auch wirklich von der ersten Minute ab. Also als ich dann in Colombo auf dem Flughafen ankam und wir hatten einen Guide, der uns gleich wahnsinnig herzlich begrüßt hat und die Busfahrer mit Blumen und allem. Da hatte man mal so den ersten Eindruck, wie die Menschen auf Sri Lanka sind. Also man hat sich direkt komplett willkommen gefühlt. Es war so ein bisschen wie nach Hause kommen.
Klingt auch irgendwie sehr warmherzig. Also kennt man ja auch nicht unbedingt von jedem Land, dass man so offen empfangen wird und begrüßt wird. Also spricht auf jeden Fall dann auch für die Menschen vor Ort, oder?
Wahnsinn. Also ich muss sagen, die Menschen vor Ort haben für mich auch das Ziel zu dem gemacht, was es ist. Weil sie wirklich, ich meine, dass die Asiaten grundsätzlich freundlich sind und so, das kennt man auch aus Thailand, das kennt man aus Vietnam und wie auch immer. Aber das war so eine tiefe, ehrliche Herzlichkeit, wo man gemerkt hat, das kommt von Herzen, dass die sich freuen, dass du da bist, dass du Gast bist und das Land kennenlernst. Und die hatten auch einfach so eine Freude daran, ihr Land zu zeigen. Und das hat man einfach jeden Tag, jede Minute gespürt.
Sehr schön. Aber sag mal, wie unterscheidet sich denn Sri Lanka, weil du hast es gerade schon erwähnt, von anderen asiatischen Ländern?
Also ich finde, man merkt schon auch noch den Einfluss von den Briten, den es sehr lange gab. Die waren ja ganz, ganz lange kolonialisiert worden und man merkt noch sehr den britischen Einfluss. Egal, ob man sagt, okay, die fahren jetzt links, die sprechen alle perfekt Englisch, wirklich alle. Man merkt es natürlich am Tee oder wenn man jetzt ins Inland fährt, auch an den Häusern. Es gibt ganz, ganz viele englische Herrenhäuser noch, diese Männers. Ansonsten, also ich finde, vom Essen her unterscheidet sich's deutlich, zum Beispiel zu Thailand und Vietnam, sind beides Länder, die ich schon bereist habe.
Inwiefern?
Es ist schon indischer. Also man hat viel Curries, isst auch viel, ich sage jetzt mal grundsätzlich so für Veganer und Vegetarier das perfekte Reiseziel, weil die natürlich so von Haus aus auch ähnlich wie in der indischen Kultur weniger Fleisch und viel vegetarisch essen. Gibt viel Linsen, ganz, ganz viel Reis. Es ist auch grundsätzlich so, was ich dort gelernt habe, dass Reis keine Beilage ist, sondern das Curry ist die Beilage. Also Reis ist die Hauptmahlzeit.
Ah, okay.
Also ich finde so vom Essen her merkt man es wahnsinnig. Yeah. Und auch einfach, klar, die Sprache und so klingt jetzt nicht wie Thai oder Vietnamesisch oder Chinesisch oder so. Ja, also ich sage jetzt mal so von der Gastfreundschaft her und so ist es noch eine Stufe höher wie die anderen asiatischen Länder, die ich kenne.
Aber kann man dann sagen, dass es mehr Richtung Indien angelehnt ist oder mehr Richtung, ich sag jetzt mal klassisch Asien wie Thailand oder irgendein anderes asiatisches Land? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich so ein Zwischending, weil es ja auch eigentlich in der Mitte liegt?
Nee, dann würde ich schon eher Richtung Indien tendieren. Mhm. Wie gesagt, so an Thailand oder so hat es mich jetzt gar nicht erinnert, also von gar nichts tatsächlich. Da wäre ich jetzt tatsächlich dann schon eher Richtung Indien, nur besser.
Sehr gut. Und mega praktisch, dass sie da auch so gut Englisch sprechen. Das heißt, wenn man so ein bisschen Englisch drauf hat, kann man sich da auf jeden Fall dann auch gut verständigen.
Ja, auf jeden Fall. Also jeder Busfahrer, jeder Hotelrezeption. Also die erste Landessprache bei denen ist tatsächlich auch Englisch. Ich habe das auch so mitbekommen, wenn die sich untereinander unterhalten. Die Guides mit den Busfahrern oder die Leute auch auf der Straße, auf dem Postamt oder wie auch immer, die reden eigentlich alle erstmal Englisch miteinander.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Und ich finde auch den Hinweis, dass es gerade für Vegetarier und Veganer da sehr einladend ist, sag ich mal, finde ich auch sehr gut.
Total, das wusste ich auch nicht.
Und wenn wir jetzt so über Sri Lanka sprechen, was würdest du denn sagen, welche Art von Reise macht man da am besten? Also du hattest zu Beginn schon mal gesagt, dass du da auch öfters schon mal Strandurlaub verkauft hast. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man eine Rundreise da gut machen kann, um dann halt auch die Natur und die Kultur da vor Ort so ein bisschen besser zu entdecken und zu sehen. Wie würdest du Sri Lanka am ehesten bereisen?
Also so grundsätzlich, nachdem ich es jetzt gesehen habe, würde ich zu jedem, der sagt, er möchte 2 Wochen Badeurlaub auf Sri Lanka machen, erstmal sagen, nee, mach das nicht, du verpasst was. Grundsätzlich haben die super schöne Strände. Also klar, man muss da ein bisschen immer drauf achten, auf die Jahreszeit und welche Küstenseite und so. Aber ja, das hängt so ein bisschen an der Monsunzeit. Also Sri Lanka ist sehr durch den Monsun geprägt. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, zu welcher Jahreszeit man dann an der Süd- oder an der Ostküste badet, dass man da dann nicht völlig im Regen steht oder auch keinen Strand hat. Also es kann schon mal sein, dass wenn der Monsun oder das Meer dann so heftig ausfällt, dass es irgendwie die Strände wegspült, da muss man dann schon gucken, wann man auf welche Seite geschickt wird von uns. Jetzt grundsätzlich ohne Rundreise würde ich Sri Lanka eigentlich nicht mehr bereisen. Also jemand, der nur sagt, Badeurlaub ist das Land viel, viel zu schade. Man kann so viel entdecken und ich würde mindestens eine Rundreise von 7 Tagen empfehlen, wenn nicht eher schon sogar 10, dass es auch einfach nicht so gehetzt ist.
Okay, das ist schon mal gut. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Strandthematik und Monsunthematik eingehen. Das heißt, gerade wenn man vielleicht auch nach Sri Lanka möchte, um surfen zu gehen, Was wäre denn da, je nachdem, ob Norden, Süden, Osten, eine gute Reisezeit, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann auch?
Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte das Inland mitnehmen, also gerade das Bergland und das kulturelle Zentrum, das kann man im Prinzip das ganze Jahr bereisen. Da gibt es wenige Ausnahmen, wo man sagt, es regnet mal wirklich ein bisschen heftiger. Aber so grundsätzlich sagt man, dass für die Ostküste die beste Reisezeit so zwischen März und November ist. Und die Südküste, die auch wirklich dann noch ein bisschen mehr zum Surfen geeignet ist, eher so von November bis April. Man kann da nicht mehr so wirklich genau alles drauf festlegen. Durch den Klimawandel ist da ja alles so ein bisschen durcheinander und verwackelt. Aber jetzt gerade, wenn jetzt ein Surfanfänger ist und da mal das erste Mal so im Surfcamp ist und noch keine hohen, großen Wellen reiten kann, würde ich tatsächlich auch eher sagen, dass man das dann so in unserem Winter macht und die Surfcracks, die so ein bisschen die höheren Wellen und so bekommen und da auch nicht gleich ertrinken, sage ich jetzt mal, so von Mai bis September.
Okay, das ist ja total spannend. Aber sag mal, wie muss man sich denn die Strände auf Sri Lanka vorstellen? Also ich glaube, es gibt ja einen totalen Unterschied zwischen in Anführungszeichen Karibikstränden oder auch Stränden, die man aus Thailand kennt oder auch Indien.
Die Strände sind für sich sehr, sehr schön. Man darf sich keinen Karibikstrand vorstellen. Also es ist jetzt nicht, dass die Palmen gesäumt sind oder so. Natürlich wachsen da auch Palmen, aber jetzt nicht so flächendeckend wie zum Beispiel in der Dominikanischen Republik oder so. Mhm. Vom Sand her ist es teilweise je nach Strand ein bisschen dunkler, also so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal erdfarbener. Aber es gibt doch auch schon sehr helle Strände. Also es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also wo es zum Beispiel sehr, sehr schöne Strände gibt, es so in der Ecke Negombo. Oder an der Ostküste, da ist es aber auch zum Beispiel zum Tauchen super schön. Heißt, da haben wir sehr, sehr schöne Wracks, da haben wir viele Korallengärten. Das Wasser ist jetzt nicht türkisfarben oder so, wie man es aus der Karibik kennt. Aber es ist der Indische Ozean, heißt, es ist trotzdem sehr, sehr warm. Aber wir haben auf Sri Lanka doch ein bisschen mehr Ebbe und Flut. Also man merkt das schon, wenn das Wasser zurückgeht und man dann am Strand ist oder an seinem Hotelstrand ist und das Wasser mal wirklich stundenlang weiter hinten ist und man ein bisschen weiter rauslaufen muss. Und man muss da dann auch ein bisschen auf die Strömungen achten. Also es ist wirklich so, dass wenn man in der Monsunzeit oder so nach Sri Lanka mal reist, dass es sein kann, dass die Strände mit der roten Flagge gesperrt sind, einfach weil die Strömungen zu stark sind.
Ah, okay. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass eine Freundin von mir gerade in Sri Lanka ist und dass ich da auch ganz viele Instagram-Stories sehe. Und die hat teilweise echt schon coole Sachen erlebt. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt schon da warst, was für dich so die Highlights waren oder was man da in Sri Lanka auf jeden Fall erleben oder auch sehen sollte?
Also mein Highlight war definitiv gleich am Anfang, als wir in das kulturelle Zentrum gefahren sind. Das ist so in der Mitte der Insel, sage ich jetzt mal. Das sind vom Flughafen ungefähr so eine Stunde, anderthalb Fahrtweg. Und da hat man diesen Sigiriya-Felsen, den kennen viele vielleicht sogar von Bildern. Das ist ein riesiger Felsen, der in der Mitte von Dschungel im Prinzip wächst. Und den kann man auch besteigen. Das haben wir gleich morgens um 6 Uhr gemacht. Das sind knappe 2000 Stufen. Und ein bisschen Sport auf Sri Lanka ist auch angesagt. Also der Weg nach oben lohnt sich. Bekannt ist er da auch für diese Wolkenmädchenmalereien, die schon sehr, sehr alt sind, die man dann anschauen kann. Und aber ich muss sagen, einfach schon der Weg nach oben hat sich total gelohnt. Und auch drumherum, was man ein bisschen anschauen kann, es gibt noch die Höhlentempel von Dambulla. Das sind im Prinzip Tempel, wo die Buddha-Statuen sind. Die sind aus Stein, sind bemalt, sind auch schon sehr, sehr alt. Und im Vergleich zu anderen Tempeln, zu Thailand oder so, hatte ich da ein ganz, ganz anderes Feeling. Also da waren auch ganz viele Einheimische. Und man hat sich da auch, sag ich mal, in der Religion selber sehr willkommen gefühlt.
Das heißt, es hat sich für dich gar nicht so touristisch da angefühlt, wie man das sonst manchmal kennt von so sehr bekannten Orten?
Genau, also selbst der Weg zum Sigiriya-Felsen, klar hat's da den ein oder anderen Bus und da kommen auch die großen Reiseunternehmen hin. Aber da hat so, so viele Einheimische überall, dass man sich da auch gar nicht so sehr als Tourist fühlt, sondern einfach klar als Gast. Aber man ist trotzdem immer ein Teil davon und das fand ich sehr, sehr schön.
Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Bei dem Felsen ist es wahrscheinlich dann auch total schön, da entweder zu Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang noch hinzugehen, oder?
Ich glaube, das sind doch auch immer die Bilder, die man bei Instagram sieht. wenn Gruppen oder einzelne Menschen quasi so ein Stück weit über der Wolkendecke stehen und die Sonne aufgeht, oder?
Ja, richtig, genau. Ja.
Also so stelle ich mir auch gerade vor, ja.
Wolkendecke hatten wir jetzt nicht, aber also meistens geht man da eher zu Sonnenaufgang hoch, deswegen auch so früh. Ja, also ich muss auch sagen, es ist mittags einfach viel zu warm, da hochzuklettern. Also bei 30 Grad, 2000 Stufen, ja, ist schon eine Hausnummer.
Das war will schon gemacht morgens. Sein.
Ja, genau. Ansonsten mein anderes Highlight, das werde ich nie vergessen, das war super, super schön. Wir haben morgens eine Bootsfahrt gemacht auf dem Surabora-Stausee. Da konnte man auch den Fischern dann zugucken, wie sie morgens ihren Fang eingeholt haben. Und es war ein unglaublich tolles Licht, so blau-orange und eine sehr, sehr friedliche, unruhige Stimmung. Und wir hatten dann danach am Flussufer ein Frühstück, das extra für uns aufgebaut wurde, wo man einfach ja mal landschaftlich auch wieder was ganz anderes gesehen hat. Das ist der größte See, den es in Sri Lanka gibt. Und an der Seite lassen dann die ganzen Farmer ihre Kuhherden grasen. Und das war einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Bild, wie wir davor hatten, als wir auf dem Felsen standen, wo man dann, sag ich mal, diesen Regenwald und so gesehen hat. War einfach klasse.
Das hört sich richtig schön an. Und wenn ihr jetzt mal genau wissen wollt, wie das aussieht und euch das nicht nur in eurem Kopf vorstellen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf unserem Instagram-Profil vorbei, @derto_reisebüro. Da findet ihr Bilder davon.
Aber sag mal, Nadine, man sieht auch immer ganz, ganz oft diesen Zug auf Sri Lanka, mit dem quasi viele Reisende dort fahren, dem sie sich quasi auch so ein bisschen aus der Tür hängen, der über so ganz hohe, steile Hänge fährt und der einfach super spannend aussieht. Bist du mit diesem Zug auch gefahren?
Ja, na klar. Also keine Sri Lanka-Reise ohne den Zug.
Der Zug.
Nein, super coole Erfahrung. Also Bahnfahren auf Sri Lanka ist wirklich next level. Es funktioniert.
Sehr okay. Schön.
Wir sind dritte Klasse gefahren. Dritte Klasse ist ungefähr wie bei uns zweite Klasse in Deutschland. Also braucht man jetzt gar keine Hemmungen haben, zu sagen, man bucht dort die dritte Klasse. Man sitzt da nicht mit Hühnern auf der Stange oder so, sondern es ist ganz normale Zugfahrt. Und man fährt da wirklich durch eine der schönsten Landschaften, die ich je gesehen habe. Man fährt da durch den Nebelwald durch. In der Regel, ja, das dauert ungefähr so 2 Stunden. Wir sind damals von Nanuoya nach Bandaravela gefahren und die haben auch so ein bisschen Verpflegung im Zug. Heißt, da kommt mal jemand vorbei mit einer Kanne Kaffee oder mit einem Tee und mit ein paar Snacks. Also ähnlich wie man das im Flugzeug kennt, da läuft wirklich jemand mit so einem Wägelchen vorbei. Und es ist landschaftlich unglaublich schön zum Fotografieren. Was jeder auf Instagram macht, was man nicht machen sollte, ist sich aus diesem Zug raushängen, weil da wirklich die ganze Zeit irgendwelche Brückenpfeiler kommen oder irgendwelche Palmen und Büsche und da tatsächlich auch schon das eine oder andere passiert ist. Und diese Türen sind halt nicht gesichert. Also da, wo die Leute raushängen, da ist kein Gitter oder so, sondern das ist wirklich teilweise lebensgefährlich. Natürlich macht das klasse Bilder. Also es sieht super, super schön aus. Und ansonsten gibt es dort noch auch direkt diese Nine Arches Bridge, die man kennt. Das ist diese berühmte Brücke, hat man bestimmt auch schon mal auf dem ein oder anderen Social Media Account gesehen. Und da kann man dann auch wirklich tolle Bilder machen, wo der Zug drüber fährt und so. Also lohnt sich total, würde ich auf jeden Fall wieder machen und jedem Kunden empfehlen.
Ich glaube, genau auf dieser Brücke lehnen sich immer alle aus diesem Zug. Also ich hab mindestens 20 Bilder vor mir, wo irgendjemand aus der Tür hängt und quasi fotografiert, während der Zug dann über die Brücke fährt. Aber Nadine, noch eine Frage. Du hast ja jetzt über deine Highlights berichtet. Wie sieht es denn aus, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, mit dem Thema Ayurveda? Wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer Rundreise sage, ich möchte gerne noch ein bisschen baden oder mich ein bisschen erholen, warum oder was macht Ayurveda so besonders in Sri Lanka?
Egal ob mit oder ohne Rundreise kann man auf Sri Lanka diese Ayurveda-Erfahrung machen. Da gibt es auch ganze Packages, die man buchen kann. Heißt, man kann sagen, man macht das Ganze eine Woche oder 2 Wochen, wo man sich wirklich komplett drauf einlässt, auch mit Ernährungsumstellungen und alle möglichen mit diesen ganzen Yoga-Geschichten und so. Oder man kann natürlich dann auch sagen, wir machen das einfach in einem ganz normalen Strandhotel. Da bietet jeder so ein bisschen Ayurveda an, weil die haben eigentlich alle, vor allem die größeren Hotels, gerade die Uga-Hotels oder auch unser neues Sentido und so, hat einen schönen Wellnessbereich. Also so ein bisschen Ayurveda wird immer angeboten. Wenn man es dann wirklich doch vertiefen möchte, dann muss man uns das auch immer so ein bisschen sagen, wenn man da wirklich tiefes Interesse dran hat, weil dafür haben wir dann auch spezielle Veranstalter, die darauf eingehen und das dann auch wirklich so gestalten, wie der Gast sich das dann vorstellt. Also so an sich ist ja diese Ayurveda-Geschichte nicht nur ein bisschen Yoga und ein bisschen Massagen, sondern was Ganzheitliches, wo es um Entspannung geht, wo es um die Ernährung geht und so weiter.
Ich glaube, da braucht man auch eigentlich mindestens 1 bis 2 Wochen, wenn man so ein wirkliches Ayurveda-Package bucht. Ich glaube sogar eher so 3, oder? Da geht es ja wirklich darum, so ein bisschen diesen ganzen Körper auch zu entschlacken und zu säubern und ich weiß nicht. Also ich glaube, das sind dann tatsächlich spezielle Angebote, die man wahrscheinlich buchen sollte.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Und trotz dessen kann man das auch immer super dann noch damit kombinieren, dass man was vom Land mitbekommt. Man sitzt dann nicht 2-3 Wochen in seinem Ayurveda-Retreat-Hotel und sieht nichts anderes. Also sowas kann man immer noch super miteinander kombinieren.
Das auf jeden Fall auch gut zu wissen, gerade auch mit den Spezialveranstaltern, bei denen man dann wirklich auch so eine Ayurveda-Reise buchen kann. Wenn ihr generell Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr natürlich Nadine auch jederzeit kontaktieren. Wir haben ihr Profil direkt in unserer Episodenbeschreibung verlinkt und da hilft Nadine euch dann auch gerne bei allen weiteren Fragen oder auch wenn es um die Reisebuchung geht.
Wir haben jetzt ganz oft über die Highlights gesprochen, aber was ich mich frage, wie reist man denn am besten auf Sri Lanka? Also nimmt man am besten einen Mietwagen oder nimmt man eine geführte Reise oder fährt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Was ist denn so das beste Fortbewegungsmittel, wenn man ein bisschen was sehen will?
Also so grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, kann Sri Lanka eigentlich alles. Ich bin eigentlich eher jemand, der individuell verreist, heißt, wenn ich irgendwo hinfliege, Mietwagen und selber erkunden. Ich habe Sri Lanka jetzt als Gruppe kennengelernt und muss sagen, ich würde es auch wieder als Gruppe machen, allerdings auch wieder als Kleingruppe. Wir haben da die Möglichkeit, immer zu schauen, dass man, ja, sag ich mal, so zwischen 12 und 15 Personen maximal hat. Man kann das Ganze aber auch als Privatreise machen, dass man sagt, man ist als Paar unterwegs, als Familie unterwegs und hat dann einen privaten Guide, der wirklich nur für einen da ist. Selbst fahren geht sicherlich. Also man muss halt darauf achten, dass man links fährt, ne? Das ist auch von den Briten übrig. Aber man lernt das Land so, finde ich, nicht intensiv genug kennen. Dadurch, dass die Sri Lanka so, so gastfreundlich sind und einen mit nach Hause nehmen und einen zu Ecken führen, die man als Tourist, wenn man selber fährt, niemals, niemals finden würde, würde ich sagen, auf jeden Fall geführt, entweder mit privatem Guide oder dann auch in einer Kleingruppe. Wer jetzt sagt, er möchte das gar nicht, natürlich gibt's immer Backpacker. Und man kann auch diese Zugfahrten und so weiter alleine machen. Also es ist völlig ungefährlich, in diesem Land alleine zu reisen. Es ist auch alles gut ausgeschildert. Die Straßen sind manchmal nicht ganz so doll. Aber ich finde, man bekommt alleine nicht genug mit.
Ich finde den Hinweis, gerade wenn man so ein bisschen von den Einheimischen auch was mitbekommen möchte, dann doch eher geführt zu machen, finde ich total gut, weil das wäre was ich am Anfang jetzt gar nicht so gedacht hätte. Ich hätte gedacht, naja, auf eigener Reise so ein bisschen Dora Explorer mäßig, aber dass es dann wirklich tatsächlich auch so ist, dass die einen mit nach Hause nehmen und noch sehr gerne dann auch zusätzlich Zeit mit einem verbringen, das finde ich echt ganz schön. Wie ist das denn generell? Muss man da jetzt noch auf irgendwas achten, bevor man nach Sri Lanka reist?
Also man braucht auf jeden Fall, bevor man einreist, ein Visum. Das wird online beantragt. Das kostet mittlerweile ungefähr $100, kann auch nur mit Kreditkarte bezahlt werden. Da wird aktuell noch ein bisschen dran gefeilt, weil das ein neues System ist, das jetzt auch erst seit ein paar Wochen wohl gibt. Davor war es ein bisschen einfacher, aber es ist ohne Probleme machbar. Also man muss einfach dieses Online-Visum ausfüllen, bezahlen und kann dann vor Ort einreisen. Und also so an sich ist die Reise dorthin, sage ich mal, auch spontan machbar. Man braucht da jetzt nicht irgendwie noch ein halbes Jahr Vorlaufzeit oder so. Wenn es Platz gibt auf Gruppenreisen oder wenn man sagt, man möchte spontan in ein Surfcamp und so weiter, ich möchte 2 Wochen fliegen, dann ist es gar kein Problem.
Finde ich, ist ein sehr guter Hinweis, dass man das auch nur mit Kreditkarte zahlen kann, weil nicht jeder hat eine Kreditkarte und da sollte man sich dann im Vorfeld wirklich auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, dass man sich da eine Kreditkarte entweder zulegt oder jemanden hat, der eine hat, der das dann bezahlen kann. Das ist echt ein guter Hinweis nochmal.
Absolut. Aber wenn wir gerade vom Thema Bezahlen sprechen, was muss man denn ungefähr rechnen pro Person, wenn man eine Woche Rundreise und eine Woche Badeverlängerung in Sri Lanka plant?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen stark abhängig von der Reisezeit, ne, ob wir das jetzt zur Hauptreisezeit machen oder zur Nebensaison und auch was wir für Flüge bekommen und was wir für ein Hotel nehmen. Aber ich sag jetzt mal so im Groben, wenn wir
vielleicht
uns,
so von bis.
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, für 2 Personen gerechnet zwischen 3.500 und 5.000 Euro. je nachdem, welchen Standard man für sich selbst möchte.
Also würdest du sagen, dass Sri Lanka eher noch ein günstiges Reiseland ist?
Das auf jeden Fall. Also gerade so, was die Fernstrecke angeht und vor allem auch die Qualität, die man bekommt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dort ist sehr, sehr gut, was vor allem die Hotels angeht. Also man kann da auch gut mal ein 3,5-Sterne-Hotel nehmen und muss nicht ein 5-Sterne-Hotel nehmen und Angst haben, dass wenn man das 3,5-Sterne-Hotel nimmt, dass einem die Kakerlaken entgegenkommen oder so. Also das gar nicht. Sie haben wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nadine, hast du denn sonst noch irgendwas, was dir aufgefallen ist in Sri Lanka?
Ja, tatsächlich, was mir sehr ins Auge gestochen ist, ist, dass Sri Lanka sehr, sehr sauber ist. Also im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern schauen die Sri Lanka sehr darauf, dass kein Müll rumliegt, dass nicht einfach irgendwas verschwendet oder weggeworfen wird. Wir waren zum Beispiel wandern in Hortons Plains, das ist ein Nationalpark. Da werden die Rucksäcke vorher kontrolliert, ob man Plastikverpackungen, Plastikflaschen und so weiter dabei hat. Das wird einem dann rausgenommen. Mhm. Also man darf da jetzt keine eingepackten Schokoriegel, Gummibärchen, Wasserflaschen oder irgendwas mitnehmen, sondern da wirklich drauf gucken, dass man so eine Refillflasche hat. Und da wird wirklich überall auch in Sri Lanka danach geschaut, dass die Insel sauber bleibt. Es wird sehr, sehr viel auf Klimaschutz geachtet. Es werden zum Beispiel Bäume neu gepflanzt, wo früher Teeplantagen waren. Das durften wir selber auch machen. Die haben ein ganz, ganz tolles Aufforstungsprogramm, dass auch jeder Tourist was dafür tun kann. Dass man sagt, man geht dahin, pflanzt einen Baum und jeder hat was davon, die Insel und so weiter. Und das fand ich da ganz, ganz toll, diesen nachhaltigen Gedanken, den es dort gibt, den man leider in Asien noch nicht so oft sieht.
Das finde ich gut, dass du das erwähnst, weil es ja tatsächlich, je nachdem, an welchen Ort man reist, leider mittlerweile so, dass es schon ziemlich zugemüllt ist. Leider muss man ehrlicherweise auch sagen, öfters auch von Touristen, die sich dann leider teilweise nicht benehmen können. Deswegen umso schöner, dass in Sri Lanka da wirklich drauf geachtet wird. Und hier vielleicht auch nochmal der kurze Hinweis, wenn ihr reist, nehmt doch euren Müll einfach wieder mit. Ich glaube, das tut keinem weh, das einfach im Rucksack oder in der Tasche dann eben zu lassen und halt zu Hause im Hotel dann einfach zu entsorgen und nicht in den schönen Orten, die man natürlich dann auch in ein paar Jahren noch bereisen möchte.
Eigentlich ist es ganz einfach.
Genau. Super, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank, dass du so viele gute Tipps und Erfahrungsberichte jetzt auch schon gegeben hast.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
Und wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn wir haben ja immer noch eine Kategorie, wo wir fragen, was das außergewöhnlichste oder beste Reiseerlebnis bisher war. Und da würde mich mal interessieren, was das denn bei dir bisher gewesen ist.
Ja, also da hätte ich wahrscheinlich auch eine ganze Liste zu erzählen.
Glaube ich dir.
wenn ich mich jetzt mal auf eins beschränke, was jetzt tatsächlich nicht direkt auf Sri Lanka war, aber ziemlich nah, weil die Malediven sind ja nur 1,5 Flugstunden von Sri Lanka entfernt. Mhm. Ich tauche und ich war mal auf einem Tauchboot auf den Malediven vor ein paar Jahren und habe dort dann tatsächlich auch meinen ersten Nachttauchgang gemacht. Man geht da dann bei mehr oder weniger Tageslicht noch runter, also so ein bisschen in der Dämmerung. Da bekommt dann jeder seine Taschenlampe. Und das fand ich wirklich super spannend, weil ich davor noch nie nachts getaucht bin, immer nur tagsüber. Und wir haben uns dann auf den Boden gesetzt und ja, wir waren so eine Gruppe von
vier. Wie tief wart ihr denn da?
Ich habe mich auch gerade
gefragt. Das waren ungefähr so 25 Meter.
Also, ach krass.
Wow, und das nachts, das ist natürlich schon.
Ich hätte so Angst.
Ja, also natürlich nicht ohne, dass man einen Tauchschein hat oder so. Also man muss da schon ein zertifizierter Taucher sein und kann da sonst nicht einfach nur so runter. Aber ja, wir saßen dann da auf dem Boden. Gruppe von circa 4 Personen plus unser Guide. Und dann kamen dann irgendwann die Ammenhaie, die dort nachts anfangen zu jagen. Das waren auch recht viele. Also ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber es waren schon einige. Und wenn man dann so auf dem Boden sitzt und sie schwimmen dann zwischen einem durch, also ich saß da mit meiner Freundin so im Abstand von ungefähr 50 Zentimeter auf dem Boden und die sind dann wirklich direkt zwischen einem durchgeschwommen und haben sich so eine halbe Stunde dann neben einen auf den Boden gelegt und das mit so großen, imposanten Tieren, wo, sage ich mal, wahrscheinlich jeder sagen würde, mein Gott, warum sitzt du neben einem Haifisch?
Wahnsinn.
Das hat mich total beeindruckt und das wird auch was sein, was ich niemals vergessen werde. Also falls jemand die Malediven mit Sri Lanka kombinieren möchte, geht das auch immer, weil es ist alles ganz, ganz nah beieinander.
Es ist so ein richtiger Gänsehautmoment, glaube ich.
Mhm. Total, ja, doch. Also es war wunderschön. Wenn ich das so jemandem erzähle, die denken wirklich meistens, du spinnst. Das ist nicht schön.
Hört man ja auch nicht oft, ehrlich gesagt.
Aber es ist einfach wahnsinnig toll gewesen. War eine klasse Erfahrung.
Ja, mega. Vor allen Dingen, dass ihr dann noch das Glück hattet, dann die Tiere auch so nah wirklich zu sehen. Ich meine, da kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, weil die kannst du ja nicht zu dem Ort, zu der Uhrzeit hinbestellen. Also mega cool.
Ja, das stimmt.
So, und damit sind wir am Ende der Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über
eine positive Bewertung und sagen
an der Stelle
tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.